Stille vor dir. Ich will schweigen. Stille vor dir. Ich will hören. Stille vor dir ist Gnade, haben wir gerade gesungen, ist ein Geschenk Gottes und wird erlebt dann als Frieden. Und ich staune, o Herr. So haben wir es gerade gesungen und ich möchte ganz dezent nachfragen, ist das wirklich deine Willenserklärung? Ist ja eine Erklärung. Ich will. Ich will still werden. Willensentschluss. Ich will schweigen in deiner Gegenwart und das heißt im Moment nicht kreisen um Fragen und Klagen. Nicht kreisen um Ängste und Sorgen, Vorwürfe und Lebensentwürfe. Mein Gott, ich will schweigen in deiner Gegenwart und ich möchte dich zu Wort kommen lassen, Worte des Lebens, Worte, die mir neue Orientierung geben, die Licht in das Dunkel meines Lebens bringen. Und ich will entdecken, dass eben Stille keine Totenstille bei dir ist, weil du da bist und weil deine Worte Worte des Lebens sind, die du hineinredest in einen Alltag, der vielleicht sehr beschwerlich ist, wo manche Dinge rotieren. Aber wo Gott sagt, schweig in unsere Gedanken hinein, schweig deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte. Gott ist hier und das ist das Schöne, Gott ist jetzt hier. Und er hat deine letzte Woche gesehen und er sieht die Woche, die vor dir liegt. Und jetzt hast du die Chance, ihm zu begegnen. Das, was wir gesungen haben, zu leben, dass du bereit bist, ihn reden zu lassen und dich darauf einzulassen, was er sagt. Das, was wir gesungen haben, Friede, Ruhe in der Gegenwart Gottes, ihr ahnt schon, bringt uns wieder zur Jahreslosung. Dieses Wort aus diesem Psalm 34 von dem König David. Ich denke, dass was wir gesungen haben, ist genau das. Suche Frieden, jage ihm nach. Und Friede gibt es in der Gegenwart Gottes. Wenn wir still werden, nochmal in Klammern, also vielleicht fällt euch das auf, wir sind manchmal recht laut im Vorfeld, ne? Das braucht manchmal auch immer länger, bis wir zur Ruhe kommen, weil wir haben so viel zu erzählen. Es ist fast symptomatisch, also es fällt uns gar nicht leicht, stille zu werden, stille zu wollen und auszuhalten. Aber wir brauchen das, damit Friede in unser Leben hineinkommt. Und das ist das Schöne, in jeder Situation, ganz gleich wo wir sind, in welcher Situation wir uns erleben, es ist möglich, Gegenwart Gottes zu erfahren. Zu entdecken, er ist da, er behütet und beschützt unsere Seele und wir dürfen bei ihm zur Ruhe kommen. Ich habe euch schon mal gesagt, dass ich gerade unterwegs bin mit dem Psalmen, gerade mit David. Und er macht immer wieder deutlich, ganz gleich wo er ist und sein Leben war nicht so, dass alles rund lief. Er hat Gegenwart Gottes gesucht. Und seine Erfahrung bringt er dann auf diesen Punkt, dass er sagt, Psalm 62 zum Beispiel, bei Gott allein, konkurrenzlos, allein bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Vielleicht haben wir schon eine ganze Menge ausprobiert. Man kann natürlich auch versuchen, irgendwie seinen Verstand zu benebeln mit Drogen oder sonst was. Man kann versuchen, irgendwo sich auszuklinken, indem man einsteigt in eine virtuelle Welt oder in einen Roman oder in einen Liebesschmöker. Keine Ahnung, jeder hat so seine Taktik. Sich wegbeamt aus der Realität. Du kannst manches hinausdrängen, verdrängen. Aber das ist noch kein Frieden. Und David sagt uns, es gibt nur einen Punkt, an dem wir Frieden finden. Und das ist der Punkt, wo wir zusammenkommen mit dem lebendigen Gott, der uns gemacht hat und der es lieb hat. Und der heute Morgen da ist und sagt, ich möchte einsteigen in dein Leben und dieses Kreisen um dich selbst, dieses Chaos in dir zur Ruhe bringen. Wir versuchen immer, das Chaos um uns herum direkt zu ordnen. Gott sagt, was nützt das, wenn ich das Chaos um dich herum ordne, aber in deiner Seele tobt es weiter. Darum, Gegenwart Gottes ist das, was wir brauchen. Und mir ist aufgefallen bei David, wie plastisch er dann wird. Er hat dann solche Bildsprache wie, du bist mein Fels, bei dem ich Schutz finde. Eine Festung auf hohem Berg. Er allein ist unsere Hilfe, der Schild, der uns schützt. Also er macht immer wieder deutlich, also er war verfolgt, er hatte ja solche Phasen. Er wusste, was eine Festung ist auf einem hohen Berg. Da fühlt man sich sicher. Aber David sagte, ich kann in einer Festung sitzen auf einem hohen Berg und trotzdem Angst haben. Besser als jede Festung ist Gott, der ist für mich wie eine Festung. Und ich habe mich gefragt, welche Bilder würde ich benutzen? Wie erlebst du Gegenwart Gottes? Frag dich mal. Welches Bild würdest du sagen? Gott ist für mich wie? Wie was? Wie ein weißes Blatt Papier? Oder ein Blatt Papier voller Glaubenssätze? Sodass du sagen musst, am Ende weiß ich gar nicht, wie Gott wirklich für mich ist, weil ich erlebe ihn gar nicht mal im Alltag. Und du musst dich fragen, warum erlebst du es nicht, Gegenwart Gottes? Warum ist das so blutleer? Vielleicht einfach nur wie so ein leeres Glaubensbekenntnis. Gott möchte das nicht. Er lädt uns heute Morgen ein, wirklich Menschen zu werden, die das wollen. Gegenwart Gottes erleben. Suchet, jaget nach diesem Frieden in der Gegenwart Gottes. Das ist eine Aufforderung. Seid nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Wenn du diesen Frieden nicht kennst, Gott möchte ihn dir schenken. Mach dich auf. Und Paulus macht dann, oder David macht an einigen Stellen deutlich, wo er sich aufmacht, wo er in der Gegenwart Gottes ist. Der hat ja nicht nur Frieden, sondern sehr oft ist das dann gepaart, weil er dann Gott entdeckt und erlebt, Gott handelt für ihn. Dann erlebt er auch Freude, Friede und Freude. Du, Gott, bist meine sichere Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Darüber juble ich vor Freude, Psalm 32. In einem chaotischen Alltag Frieden und Freude zu erleben. Erinnerte mich an Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt an die Christen in Philippi, dass er dort im Knast zwar viele Dinge erlebt, die nicht so toll sind, aber er erlebt dort Gegenwart Jesu. Der Herr ist nahe, so sagt er. Und der ganze Brief ist durchzogen immer wieder von Freude. Und er sagt, Leute, freut euch jederzeit, ganz gleich in welcher Situation ist. Der Herr ist da und es ist möglich, einen Frieden zu bekommen, der höher ist als unsere Vernunft, also der unseren Verstand, unser Verständnis übersteigt, aber der ganz real da ist. Friede und Freude von Jesus. Bist du dabei? Gehören solche Erfahrungen zu deinem Glaubensleben? Machen wir uns nichts vor, ich habe schon viele Predigten über Friede und Freude gehalten, ohne selber Friede und Freude zu haben. Wir können davon singen, wir können davon reden und das Ganze für wahr halten, dass es möglich ist, das zu kriegen. Aber ich möchte es erleben und Gott möchte es, dass du es erlebst. Wir haben nachgedacht letztes Jahr über die Frucht des Heiligen Geistes. Was ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte? Unter anderem Frieden und Freude. Als Frucht der Gegenwart Gottes. Willst du dich dafür entscheiden? Jesus hat gesagt an einer Stelle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Jesus sagt, er ist der Sohn von David, der Sohn Davids. Und er macht immer wieder deutlich, er ist der Herr und bei ihm ist wirklich die Quelle der Freude, bei ihm ist wirklich die Quelle des Friedens. Und wenn wir über Gott reden, dann müssen wir es immer wieder am Ende ganz konkret machen. Jesus ist der, der uns in die Gegenwart Gottes bringt. Komm zu Jesus. Und dann entdecke ganz praktisch, wie das möglich wird. Und ich möchte uns nochmal erinnern an diesen Zyklus, weil ich glaube, dass uns diese Übung, lernet von mir, heißt ja auch, wir müssen manches lernen. Das fällt uns nicht einfach zu. Du musst es wollen, du musst eine Willensentscheidung treffen, dass du das willst, dass du dahin kommen möchtest. Und dann musst du inmitten deines Alltags konkrete Schritte einüben, die dir helfen, dahin zu kommen. Sicherlich, dass du dahin kommst, ist am Ende Gnade Gottes. Aber Gott beschenkt dich nicht damit, ohne dass du es willst. Und Gott beschenkt dich nicht damit, ohne dass du da bereit bist, deinen Part zu übernehmen. Und das, was der David hier aufzeigt im Psalm 37, ist für mich ganz hilfreich. Es ist eine Hilfe, Gegenwart Gottes zu erleben. Indem man nämlich sagt, wie David, meine Zeit ist in Gottes Hand. Ich weiß ganz gleich, in welcher Situation ich bin. Ich weiß nicht, wo du heute drin steckst. Wir wissen um unsere Geschwister, die krank sind, bedrohlich krank, die Probleme haben am Arbeitsplatz, ihren Job schon verloren. Und dass man sich dann sorgt, dass man sich ärgert, dass man fragt, wie kann Gott das zulassen? Aber ihr wisst alle, dass euch das nicht wirklich weiterbringt. Und Gott sagt dir heute Morgen, willst du da aussteigen? Du musst es wollen. Entrüste dich nicht, so heißt es in diesem Psalm immer wieder. Ärger dich nicht, werde nicht bitter darüber. Steig aus, du hast die Chance. Und dann steig ein, weil deine Hand, weil dein Leben in der Hand Gottes ist, alle Zeiten. Lass los, dein Leben mit dem, was du bist, mit dem, was du hast oder auch nicht mehr hast. Lass es los in die Hand Gottes. Psalm 37, Vers 5, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Fühlt sich nicht immer richtig an. Aber Glauben heißt, ich vertraue ihm, dass er es richtig macht. Das ist dann der nächste Punkt. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also mach den Herrn zur Quelle deiner Freude, nicht deine Umstände. Das ist eine Entscheidung. Du kannst sagen, ich freue mich dann, wenn es rund läuft um mich herum. Ja, da wird es auch ganz schnell wieder mit der Freude am Ende sein, weil viele Dinge laufen wieder da nicht rund. Aber Jesus ist konstant. Wenn er die Mitte deines Lebens ist, dann wirst du von daher gehalten. Dann wirst du von daher die Ruhe bekommen und die Freude. Teste es. Letzter Punkt, Vers 7, werde ruhig in der Gegenwart des Herrn. Merkt ihr, da ist noch nicht alles äußerlich gut. Werde ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Aber du kannst in dieser Wartezeit gelassen sein. Gelassen, weil du weißt, es ist in der Hand Gottes. Gelassen, weil du weißt, dieser Gott ist für dich. Und das war der Punkt, den wir letzte Woche miteinander bewegt haben, wo ich fest von überzeugt bin, in diesen Zyklus wirst du nicht einsteigen, wenn du nicht weißt, dass du bei Gott willkommen bist. Nicht? Der Forschertag war ein super Thema, hat uns auf die Spur gebracht. Letzte Woche, du bist Gold wert. Und das ist ja nicht nur ein Thema für Kinder, das ist ja das, was wir selber wissen müssen. Wir sind, wie es in Jesaja 43 heißt, in den Augen Gottes, in den Augen der Menschen vielleicht nicht und wenn du in den Spiegel guckst, in deinen Augen auch nicht. Aber in den Augen Gottes ist jeder von uns heute Morgen hier wertvoll. Und jeder, auch wenn er sich nicht geliebt fühlt, darf heute Morgen hören, in meinen Augen, sagt Gott, bist du geliebt. Und zwar mit einem Wert, der unvorstellbar ist, mit dem Blut, so sagt Petrus des Lammes. Mit dem Leben Jesu sind wir erkauft. Und das ist der Preis, das ist der Wert, der Liebhaberwert, den wir haben, jeder von uns. Gott sagt, ich liebe dich. Und Jesus setzt einen drauf in Johannes 17, Vers 23. Er sagt, der Vater liebt euch so, wie er mich liebt. Das musst du dir zergehen lassen. Das bitte nicht jetzt nur einmal hören, sondern denk zu Hause mal drüber nach, was das bedeutet. Dass der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alle Engel dienen, dass er uns sagt, er liebt uns genauso mit dieser Liebe, mit der er Jesus liebt, seinen geliebten Sohn, sprengt mein Denken. Und ich sage, Gott, ich möchte das annehmen lernen. Ich möchte lernen, als Geliebter zu leben. Und wir haben letzte Woche nochmal darüber nachgedacht, dass wir ja sehr stark unseren Wert in unserer Gesellschaft vom Tun her ableiten, aber dass das bei Gott eben so ist. Es geht erstmal um dein Sein. Du bist unabhängig von dem, was du tust, was du hast oder nicht hast, unabhängig von dem, wo du steckst, du bist geliebt. Das musst du nicht beweisen, das ist das, was Gott tut, was du nicht ändern kannst. Du bist geliebt, sein Sein. Und wenn du dich als geliebt weißt, dann kannst du daraus handeln, dann wird sich dein Tun verändern und am Ende wirst du auch empfangen als Beigabe. Viele Dinge, die gut sind. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, ich kam nicht mehr dazu, dann das ein bisschen plastisch zu machen am Leben des David. Wie ist das bei David gelaufen? Ihr wisst vielleicht, dass David übersetzt vom Hebräischen David Geliebter heißt. Also er hatte den Namen der Geliebte. Meint er, der fühlte sich geliebt? Wenn du hineinschaust in seine Geschichte, da kommt einmal der Prophet Samuel, weil er den König salben will. Gott sagt, ich zeig dir einen. Und er hat die Familie gezeigt bekommen, wo er hin soll und hat gesagt, hey, alle deine Söhne, bring sie, ich komme. Und er holt alle seine Söhne zusammen. Zwar der Vater von David, aber er lässt David auf der Arbeit. Er war Teenager, 14, 15. Sein Job war es, die Schafe zu hüten. Seine stolzen Brüder, größer, stärker, sie gehen an Samuel vorbei und oh, denkt der Samuel, der ist es, tolle Kerle. Und Gott sagt, der ist es nicht. Das ist noch ein anderer. Und dann fragt er den Isai, hast du noch einen Sohn? Ja, aber der Jüngste. Das hebräische Wort heißt Jüngster oder der Geringste. Der Vater, der David war ihm nicht wert, dass er ihn holt. Der hat ihm noch nicht mal Bescheid gegeben. Der hing irgendwo in der Pampas bei den Schafen rum. Er hatte zwar den Namen geliebt, du bist geliebt, aber ich glaube, er hat zu Hause nicht erfahren. Du kannst Geschichten lesen. Im Kampf mit Goliath hat er gesagt, ich kämpfe. Sein älterer Bruder Eliab hat es gehört, der macht ihn fertig, der macht ihn richtig zur Sau, seinen kleinen Bruder. Boah, wenn du so eine Brüder hast, willst du nicht zu Hause sein. Der fühlte sich von dem, was er in der Familie erlebte, bestimmt nicht geliebt. Und was hat er dann gemacht bei den Schafen? Wenn er da lag, hat er den Himmel geschaut und die Sterne gesehen und hat Gott gesehen, seinen Schöpfer. Der hat sich eine Harfe besorgt, der hat gelernt, Harfe zu spielen. Perfekt. Der hat Lieder getextet, der hat Lieder gesungen. Und sein Name geliebt hat er neu gefüllt von der Gegenwart Gottes. Er wusste sich von Gott geliebt. Und aus diesem Sein hat er gehandelt. Das ist eigentlich ein Hammer, ne? Ich würde meinen 15-jährigen Sohn nicht irgendwo arbeiten lassen, wo Bären und Löwen rumlaufen, die nicht nur Schafe reißen können, sondern auch ihn. David erzählt von solchen Geschichten, dass er sagt, da kam der Löwe, da kam der Bär, hat Schafe gerissen. Dann ist er hinterhergelaufen. Und wenn die sich gewehrt haben, hat er gesagt, habe ich sie totgeschlagen. Wow. Weil er Gott auf seiner Seite wusste, weil er sich geliebt wusste. Konnte er dann als Teenager diesem riesen Goliath entgegengehen und sagen, ich komme im Namen des Herrn zu dir. Und alle haben sich nur an den Kopf gepackt. Warum hat er das tun können? Aus seinem Sein, er wusste sich geliebt. Saul war beeindruckt, er wurde ja sein Schwiegervater, aber das hat nicht bedeutet, dass er ihn dann liebte, er versuchte ihn zu töten. Seine Geschichte ist durchzogen von dieser Erfahrung, abgelehnt zu werden in seiner Gesellschaft, aber davon zu leben, dass er geliebt ist von dem lebendigen Gott. Ich merke, David hat das gelebt, was wir hier sehen. Er lebte aus dem Sein, handelte aus diesem Sein und empfing am Ende. Wir haben das gerade, vertrau auf den Herrn, tu Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Er war ja lange Zeit verfolgt, Saul wollte nicht, dass er sein Nachfolger wird und hatte die Möglichkeit, Saul zu töten. Tu Gutes. Ich werde es dir geben, hat Gott gesagt. Wie oft regst du dich auf in irgendwelchen Lebenssituationen und möchtest die Dinge ändern, versuchst die Dinge zu ändern. Gott sagt, lass es. Überlass es mir, lass es los. Ich kümmere mich drum. Und du wirst das, wonach du dich sehnst, empfangen aus meiner Hand. Glaubst du das? Also, du musst um deinen Wert wissen. Gott sagt, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und jetzt ist es so wichtig zu wissen im letzten Part, dass es nicht nur darum geht, ja zu wissen, ich bin geliebt und jetzt warte ich hier in der Gegenwart Gottes, dass er mir schenkt, was mein Herz sich wünscht. Sondern Gott sagt, ich liebe dich und mein Herz sehnt sich danach, dass du mich auch liebst. Gott liebt immer zuerst, aber er möchte eine echte Beziehung und aus Liebe braucht es auch eine Antwort, dass ich ihn liebe. Also ich glaube ganz fest, wenn ich mich nicht wertvoll weiß, geliebt weiß, werde ich Jesus nicht suchen in diesem Zyklus. Werde ich nicht auf die Idee kommen, wenn ich mich abgelehnt fühle von Gott, dass ich da hingehe. Aber ich werde auch nicht wirklich in diesen Zyklus reinfinden, wenn ich nicht selber Gott liebe. Wenn ich sage, ach Gott, ich will zwar deine Gaben, aber mit dir Zeit verbringen? Ach komm, lass. Schenk mir das, was ich brauche, und ist gut. Dann im Himmel sehen wir uns. Nein, sagt Gott, das ist zu wenig, wenn wir uns im Himmel sehen. Ich möchte heute mit dir leben. Deswegen hat David einmal eine Entscheidung getroffen. Und zwar, Psalm 27, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit, manche Bibelübersetzung haben, um die Schönheit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. David trifft eine Entscheidung. Er sagt, das Wichtigste, und das hat er in Psalm 27 gesagt, wo er vorher beschreibt, er ist umzingelt von Feinden. Er sagt, das Wichtigste ist jetzt nicht, dass Gott mich hier rausholt. Ich wünschte mir in meinem Leben, dass ich wieder sicher bin in meinem Palast und alles rund läuft. Nein, er sagt, das Wichtigste in meinem Leben, mein Herzenswunsch, Gott ist, in deiner Gegenwart zu sein und dich zu sehen mit den Augen des Herzens, deine Schönheit. Weil ich weiß, das ist das, was ich wirklich brauche. Dass du die Mitte meines Lebens bist und ich mich daran freue, von dir abhängig zu sein. Und ich ahne an dieser Stelle, das ist eine ganz andere Dimension von Glauben. Und wenn das so ist, wirst du in diesem Zyklus das aushalten können. Du hast dein Umfeld noch nicht verändert, aber du freust dich an Jesus, weil Jesus ist die Liebe deines Lebens. Viele Dinge fehlen dir, aber du schaust auf Jesus und sagst, diese Schönheit fasziniert mich. Und ich bin dankbar, dass ich mit ihm zusammen sein darf. Ich möchte gerne dahin kommen, dass es mir nicht so sehr um die Gaben des Gebers geht, sondern um den Geber selber. Und ich möchte euch einladen, vielleicht in diesem Jahr, sich mit mir auf den Weg zu machen. Abschließend möchte ich mit dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, Maria und Martha. David ist der Mann nach dem Herzen Gottes im Alten Testament. Maria, würde ich sagen, ist die Frau nach dem Herzen Gottes im Neuen Testament. Und du hast bei ihr genau dieselben Entscheidungen. Habt ihr das noch im Blick? Diese notwendige Entscheidung lesen wir gerade mal nach der Neuen Genfer. Ihr seid noch dabei? Essen ist noch nicht ganz fertig. Ihr müsst ja gar nicht nach Hause. Ihr seid eingeladen, gleich hier zu essen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus sie einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Verständlich. Es geht um Jesus. Wir wollen für Jesus das Beste geben. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere erwählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Es geht ja jetzt nicht um Persönlichkeitsveranlagung. Das ist ein Motto, ja, weißt du, die Maria, die war ja auch anders getaktet, die war so mehr beziehungsorientiert. Martha war halt mehr so aktionsorientiert. Das hat was mit deinen Genen zu tun. Nein, sagt Jesus. Das hat was mit deiner Entscheidung zu tun. Wofür entscheidest du dich? Und ich möchte ganz kurz mit Martha anfangen, weil die liegt mir so nahe. Diese Frau, die Jesus natürlich liebt und das Beste für Jesus geben will und deswegen auch aktiv wird in dieser Situation, dienstbeflissen, packt sie die Dinge an, sieht sie die Dinge, sie sorgt sich darum, dass es gut wird, und wird sauer darüber, dass Maria nicht mitmacht. Also Dienst für den Herrn, aber ohne Freude. Sie wird bitter darüber. Du merkst förmlich, wie der Druck in ihrem Kessel steigt. Puh, Jesus, kriegst du das eigentlich nicht mit hier? Ich reiß mir den Hintern auf und meine Schwester sitzt auf ihrem Hintern. Und du sagst nichts. Ich kann die so gut verstehen. Aber weiß, Frieden hat die nicht. Oder? Ich kenne die Situation. Du willst alles für den Herrn geben. Und da sind so viele Dinge, die dich aufregen, nerven. Und der Kesseldruck steigt. Warum? Weil das jetzt so wichtig ist, dass das Ding rund läuft. Dass wir es gut machen. Aber du merkst, sie hat den Blick für die Arbeit und nicht für den Herrn der Arbeit. Und das ist eine Entscheidung. Natürlich liegt das von meinen Gehen her leichter und näher, aber Jesus sagt, du hast die Entscheidung und die Möglichkeit, da auszusteigen. Maria hat diese Entscheidung getroffen, dass sie sagt, jetzt habe ich die Chance, zu seinen Füßen zu sitzen und zu hören. Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und du merkst, sie lebt aus dem Sein. Da geht es nicht sofort ums Tun. Sie ist da. Und Jesus stellt sich hinter sie und sagt, sie hat das bessere Teil erwählt. Das, was notwendig ist, um in deinem Leben wirklich Halt zu haben, Ruhe zu haben. Martha, und wie immer du heute Morgen heißt, wo du dich in Martha entdeckst, du kannst aussteigen, da reinfinden. Martha klingt so fromm. Ihr wisst, der Bruder von den beiden ist gestorben, der Lazarus. Und Jesus hat extra gewartet nach Anweisung des Vaters, soll er warten, bis der Lazarus wirklich tot ist, weil am Ende will Gott ihn auch zum Leben erwecken. Okay, Jesus kommt zu den beiden Schwestern. Wer kommt ihm entgegengelaufen? Wer hat keine Ruhe? Martha. Jesus, ich weiß, wenn du da gewesen wärst, Lazarus wäre nicht gestorben. Klingt erstmal fromm, aber dahinter steckt, warum warst du nicht da? Und ich weiß, so sagt sie, was immer du den Vater bittest, er wird tun, was du erbittest. Wow, Martha, das ist Glauben. Hey, du kannst so fromm reden, ich kann fromm reden. Aber Glauben ist mehr. Na, ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Jesus geht mit Martha ans Grab. Ich weiß, wenn du den Vater bittest, er hört, was du sagst. Jesus sagt, bring den Stein weg. Was sagt Martha? Bloß nicht, der stinkt schon. Hast du nicht gerade gesagt, Jesus kann? Merkt ihr, wir können so klug schwätzen, so fromm daherreden, wir glauben. Aber Gott sagt, dieser Glaube will sich beweisen in deiner Alltagssituation. Ja, ich kann, auch wenn die Sachen schon stinken, auch wenn die Sachen schon richtig desolat und zerstört sind. Ich kann. Und Jesus beweist es ihr. Komm in diesen Rhythmus rein. Als einer, der sich geliebt weiß und der aus diesem Sein dann ganz anders handeln kann. Was hat Maria gemacht? Maria taucht nochmal auf, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung ist. Und sie kommt rein wieder in diese Männerrunde und hat dieses kostbare Nardenöl, was sie auf Jesus ausschüttet, und sie salbt ihn. Und alle kriegen so einen Hals, weil das ist so wertvoll, was sie da verschwendet in den Augen der anderen. Aber Jesus stellt sich hinter sie und sagt, sie macht ein gutes Werk. Sie salbt mich zum Begräbnis. Das war die Einzige, die wusste, was in dieser Situation Jesus braucht. Sie war die Einzige, die in dieser Situation Jesus ermutigt hatte. Ich glaube, aus dem Sein, und wenn du ein Mensch wirst, der auch hören kann, wirst du ein Mensch sein, der zur richtigen Zeit das Richtige tun kann. In einer Weise, Jesus sagte, da wird man, wenn man über Evangelium redet, das Evangelium verkündet, auch von dieser Frau reden, und erzählen, was diese Frau getan hat. Warum? Weil sie eine Entscheidung getroffen hat, dass Jesus die Liebe ihres Lebens sein soll. Sie möchte mit Jesus zusammen sein, möchte auf Jesus hören und sich geliebt wissen. Und ich glaube, wenn du diese Zeit mit Jesus verbringst, wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, nur um über Jesus nachzudenken, wie er ist? Nicht nur, was er getan hat. Offenbarung 4,5, wie er heute ist. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, zu seinen Füßen auf deine Knie zu gehen und ihn anzubeten, seine Schönheit zu entdecken? Ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Wer das tut, für den wird die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu immer realer. Das ist ja nicht nur ein Glaubensartikel, blutleer, sondern er wird gefüllt mit Geist Gottes, mit Leben Gottes. Ich wünsche euch das, dass Jesus die Liebe eures Lebens wird. Es gibt einen Psalm, Psalm 45, da heißt es, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Das ist die Perspektive Gottes auf Jesus. Er ist der Schönste. Es gibt dieses Wort aus Jesaja 53, aus der Perspektive der Menschen. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Eine Sichtweise. die damit anfängt, dass du dich entscheidest. Du bist geliebt, du bist wertgeschätzt. Fang mit Jesus an, ihn zu lieben und wertzuschätzen. Und ich möchte mit ihm noch reden. Und lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht müde wirst mit uns. Wie oft hast du in unser Leben schon hineingeredet? Wie oft hast du geholfen? Und Herr, wie oft bleiben wir an deinen Gaben hängen und dringen nicht durch zu dir selber, zu deinem Herzen? Herr, wie oft verletzen wir dich durch Ignoranz? Dass wir schätzen, was du tust, aber nicht dich selbst schätzen. Und ich möchte dich bitten, vergib mir. Ich möchte dich bitten, vergib uns. Und hilf uns, dass wir wieder ganz neu Lernende werden mit Zuversicht. Herr, ich danke dir, dass es nicht um Perfektion geht und dass David, der Mann nach dem Herzen, nach deinem Herzen, kein perfekter Mann war. Aber dass er immer wieder hineingefunden hat in diesen Zyklus. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dein Geist uns hilft, zu wollen und zu leben. Und dass wir uns einander ermutigen und uns helfen, in dieser Spur zu bleiben. Ich bitte dich, dass du einen jeden segnest. Und dass deine Gegenwart in unserem Leben unser Herz zur Ruhe bringt und unser Herz wieder höher schlägt, weil wir uns freuen, dass wir dir gehören und du uns. Amen.